Wir beten zusammen. Herr, wir schauen aus nach dir. Aus diesem Text heraus halten wir Ausschau nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn wir glauben, deine Gnade ist besser als Leben. Darum tu, wie wir dich gebeten haben, und sprich. Amen. 1944 verabschiedet sich ein junger Mann von seiner Familie. Sein Name ist Clemens Forell. Er ist deutscher Soldat und wird an die Front in der Sowjetunion geschickt. Er hofft, dass er relativ bald wieder zurückkommt. Aber er wird im Krieg gefangen genommen und zu 25 Jahren Zwangsarbeit im sibirischen Arbeitslager verurteilt. Als er schließlich dorthin kommt, wird ihm klar, hier kann und will er nicht 25 Jahre versuchen zu überleben. Und so er versucht zu fliehen, erfolglos. Bis er dann einen deutschen Arzt kennenlernt, der in diesem Arbeitslager tätig ist. Und der hilft ihm. Er verleiht ihm die nötige Ausrüstung für seine Flucht und er erklärt ihm auch die Route, den Weg, den er gehen sollte. Es war eigentlich alles von ihm schon vorbereitet, denn es war seine eigene Flucht, die dieser Arzt geplant hatte. Aber er lässt Forell gehen an seiner Stelle. Ihm gelingt die Flucht und damit beginnen dann etliche Jahre Fußmarsch durch die Sowjetunion. Das ist die Handlung des Romans »Soweit die Füße tragen«, der auch mehrfach verfilmt worden ist. Und es geht im Prinzip um die Reise von diesem jungen Soldaten all die Jahre durch die Sowjetunion zurück nach Hause. Und während dieser Reise ist er herausgefordert von zwei Seiten. Die eine Seite, vielleicht die dominante Seite, die Sorge darum, wie er das schaffen soll. Wie besorge ich mir Neues zu essen hier mitten im Schnee? Werde ich den richtigen Weg finden? Werden sie mich doch ergreifen? Und so kommt er immer wieder in dieses Zweifeln, ob er es je nach Hause schafft. Die andere Seite ist die, so auf dieser langen Reise, es immer wieder auch schöne, erfrischende Erlebnisse gibt. Da wird er aufgenommen von einer einheimischen Familie, mit der er lange Zeit lebt und beginnt eine Liebesbeziehung mit der Tochter der Familie. Bis ihm dann irgendwann wieder einfällt, mein eigentliches Ziel ist ja zurückzukommen zu meiner Frau, zu meiner Familie nach Hause. Ich glaube, unser Leben hat gewisse Ähnlichkeiten mit dieser Reise von Clemens Forell. Sünde hat unser Leben zerstört, Sünde hat unser Leben gefangen genommen und hält es gefangen. Es sei denn, dass Jesus uns den Weg in die Freiheit verschafft, auf seine eigenen Kosten. Und er gibt uns alles, was wir brauchen. Er lässt uns wissen, wo lang wir gehen sollen in dem neuen Leben, was er uns eröffnet. Und der Weg in diese Freiheit ist der Weg unseres Lebens nach Hause, in unsere himmlische Heimat. Und genau auf diesem Weg sind wir ebenfalls von zwei Seiten immer wieder herausgefordert. Einerseits die Sorgen. Wie soll ich bitte schön mit diesem Leben zurechtkommen? Werde ich bekommen, was ich brauche? Werde ich bekommen, was ich mir so sehr wünsche? Ist es richtig, diese oder jene Entscheidung zu treffen? Sorgen, die uns manchmal auch ins Zweifeln, vielleicht sogar teilweise ins Verzweifeln bringen. Und dann die andere Seite. Die schönen, die erfrischenden Erlebnisse, die Gott uns auf diesem Weg schenkt, die uns dann manchmal so vereinnahmen können, dass wir so sehr damit beschäftigt sind, dass wir vergessen, mein eigentliches Ziel ist doch meine himmlische Heimat, dorthin nach Hause zu kommen. Jesus weiß um diese Herausforderung von diesen beiden Seiten. Er kennt den Weg, auf den er seine Jünger stellt. Er kennt unsere verschiedenen Persönlichkeiten, er kennt die verschiedenen Umstände, die verschiedenen Vorleben, die verschiedenen Sorgen, die in diesem Raum zusammenkommen. Er weiß, dass du und ich von diesen zwei Seiten immer wieder herausgefordert werden, die dazu führen können, dass wir uns mehr mit dem Weg unseres Lebens beschäftigen als mit dem Ziel unseres Lebens. Durch diesen Text will er unseren Blick wegrichten von dem Weg unseres Lebens, indem er uns das Ziel unseres Lebens vor Augen hält. So, sein Hauptanliegen mit diesen Versen ist: sei besorgt um die richtigen Dinge des Lebens. Jesus weiß, dass es ständig Dinge gibt, um die du dir Sorgen machen kannst. Werde ich die nächste Prüfung bestehen? Was, wenn ich jetzt durchfalle? Wie viel besser wäre es, wenn ich das neue iPhone endlich hätte? Wie werde ich diese Pickel los? Wie bekomme ich Muckis auf diese Arme? Wie viel Kalorien hat das Essen hier auf der Konferenz? Wie werde ich von anderen gemocht? Und wenn ja, von wie vielen? Wie kann ich mehr Geld verdienen? Wie kann ich überhaupt mal Geld verdienen? Wie schaffen das die Leute um mich herum, irgendwann alle zu heiraten? Und werde ich auch noch jemanden abbekommen? Jesus weiß das, und es ist auch normal, dass wir uns in gewisser Weise um die Dinge dieses Lebens sorgen. Aber es ist auch möglich, dass du dein Leben mit Sorgen verschwendest. Darum ist es ihm wichtig, wie du damit umgehst. So, im Text zeigt er uns gewissermaßen zwei Möglichkeiten, wie du dein Leben mit Sorgen verschwenden kannst. Im ersten Teil, sich zu sorgen um das, was man hat. Das, was du nicht verlieren willst, von dem du vielleicht noch mehr haben willst. Und dann im zweiten Teil, ab Vers 25, sich Sorgen machen um das, was du nicht hast. Das, was du dir so sehr wünschst, von dem du denkst, dass du es unbedingt brauchst. Das Beispiel, was er hier im Text am Anfang nimmt, ist Geld. Kann sein, du bist einer von denen hier, die grundsätzlich genug Geld haben. Oder deren Eltern zumindest grundsätzlich genug Geld haben. So, deine Sorge ist vielleicht: ist das wirklich der beste Deal hier bei Amazon? Und was, wenn ich jetzt klicke und übermorgen gibt es einen besseren? Unsere Generation hat es schwer, Entscheidungen zu treffen. Schon mal gemerkt? Aus Sorge, irgendwo könnte es doch noch einen besseren Deal geben. Und wir verschwenden dann unsere Zeit zu suchen und zu vergleichen, ob das wirklich der beste, die beste aller Möglichkeiten ist. Eine Seite. Oder du kommst von der anderen Seite und hast tendenziell eher zu wenig Geld. So, wie kann ich mir dieses neue Outfit leisten, wenn es nicht gerade bei Aldi gibt? Hashtag Geheimtipp. Und du vergeudest deine Zeit damit, davon zu träumen, dass du auch gerne so leben würdest. Und du fängst an, im Internet zu vergleichen. Wie viele Freunde haben die anderen? Und was die alles so unternehmen? Gilt auch für andere Bereiche. Aussehen. Vielleicht sitzt du hier und bist ganz zufrieden mit deinem Aussehen. Herzlichen Glückwunsch. Dann denkst du dir vielleicht: wie viel Sport ist nötig? Wie bewusst muss ich mich ernähren? Welche Styling-Tipps sind die besten, damit das auch so bleibt? Mindestens bis ich dann geheiratet habe. Oder du sitzt eher auf der anderen Seite. Vielleicht, weil du schon verheiratet bist, vielleicht unabhängig davon. Und du wünschst dir, so auszusehen wie derjenige oder diejenige. Was muss ich tun? Was sollte ich besser nicht essen? Was soll ich anziehen, um einigermaßen es hinzukriegen, so auszusehen? So, jeden Tag gibt's tausende von Möglichkeiten, dich um Dinge zu sorgen. Entweder Dinge, die du hast, oder Dinge, die du gerne hättest. Und das Prinzip von Jesus ist: egal auf welcher Seite des Lebens du stehst, vergeude dein Leben nicht mit den falschen Sorgen, sondern investiere dein Leben mit echten Sorgen. Und er zeigt uns dieses Prinzip in zwei Richtungen. Richtung Nummer eins: aus Vers 19 bis 24. Sorge dich nicht um das, was du hast, sonst verpasst du, was Gott will. Sorge dich nicht um das, was du hast, sonst verpasst du, was Gott will. Jesus geht davon aus, alles, was du hast, wird irgendwann verschwinden. Dein Outfit, tut mir leid, das zu sagen, wird irgendwann wieder out sein. Wenn Löcher in der Hose wieder peinlich sind. Vielleicht. Das iPad, auf das du so lange gespart hast, wird nächstes Jahr spätestens von einem besseren abgelöst. Dein erstes Auto verliert seinen Wert, sobald du den Kaufvertrag unterschrieben hast. Instagram ist heute schon dein neues Facebook, auch wenn du da jahrelang reingesteckt hast. Und wenn du jetzt anfängst, deinen Instagram-Account gut zu pflegen, irgendwann wird Instagram abgelöst. So, wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, dann merken wir, das, was der gute alte Heraklit schon vor über 2000 Jahren gemerkt hat, die einzige Konstante in dieser Welt ist die Veränderung. Jeder von uns weiß das, Jesus wusste das, aber er ist der Überzeugung, für meine Jünger hat dieses Prinzip eine sehr besondere Bedeutung. Und das ist hier Vers 19, Kapitel 6. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wie Diebe durchgraben und stehlen. Kurz gesagt, hört auf, euch Schätze auf dieser Erde zu sammeln. Jetzt, das heißt nicht, dass du nicht sparen sollst, heißt auch nicht, dass du nichts kaufen darfst, heißt auch nicht, dass du nichts posten solltest. Heißt auch nicht, dass es schlecht ist, wenn du Geld hast oder Freunde hast oder dich gesund ernährst. Ganz im Gegenteil. Gesunde Ernährung kann lebensverlängernd wirken. So wie Atmen oder Sport. Habe ich gelesen. Aber es ist möglich, dass du so viel Zeit und Gedanken und Mittel für Dinge einsetzt, wie diese, dass für Gottes Plan und für Gott selbst kaum noch was übrig bleibt. Dass du eines Tages zurückblickst auf all die Dinge, die du gepflegt hast, die du aktualisiert hast, die du versichert hast oder von denen du geträumt hast, die du geplant hast, die du gelesen hast, an denen du gearbeitet hast und dass du feststellen musst, nichts übrig geblieben. Darum Vers 20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Anders gesagt, sorge dich mehr um Gottes Reich als um dein eigenes Reich. Wie investiert man bitte in Gottes Reich? Das ist, was Jesus in der Bergpredigt gezeigt hat. Andere auf ihn aufmerksam machen, reine und bereinigte Beziehungen zu pflegen. Jesus in seinem eigenen Charakter immer ähnlicher zu werden, gegen Sünde kämpfen, beten und so weiter. Kurz, wir investieren Zeit in die Ewigkeit, wenn wir uns sorgen um andere Menschen, um unser geistliches Leben und um die Anbetung Gottes. Vielleicht ist eine gute Übung, wenn du mal in der nächsten Woche darauf achtest, worum sich so deine Pläne und deine Gedanken, auch deine Gebete drehen, während du die Worte von Jesus vor Augen hast, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus gibt uns zwei Beispiele jetzt, um das zu erklären. Erstes Beispiel ab Vers 22, das Auge. Fast alles, was du tust, hängt davon ab, ob du klar siehst. Laufen, Autofahren, Schreiben, sogar Sport. Bei manchen wirkt das nicht so, aber grundsätzlich ist es so. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, denn wenn ich morgens aufstehe und meine Brille aus irgendeinem Grund nicht griffbereit habe, dann geht's mir so wie einer Fledermaus, nur ohne Ultraschall. Das heißt, ich bin froh, wenn ich es ohne größere Fleischwunden ins Badezimmer schaffe. Ich weiß, wovon Jesus hier redet. Wenn du nichts siehst, kriegst du nichts hin. So, wie dein Auge bestimmt, was dein Körper tut, bestimmt dein Herz, was dein Leben tut oder was du mit deinem Leben tust. Wenn dein Herz vor allen Dingen mit dir selbst beschäftigt ist, weißt du, was passiert? Zwei Dinge, mindestens. Erstens, du wirst immer egoistischer und immer weniger ausstehlich. Vielleicht gehen jetzt gerade so ein paar Lichter auf bei einigen. Zweitens, vor allen Dingen, du wirst immer weniger damit beschäftigt sein, was Gott will. Jetzt denkst du vielleicht, okay, hab verstanden. Ich sollte vielleicht versuchen, Gott etwas mehr Platz in meinen Sorgen zu geben, sozusagen. Für meine Ziele leben und für Gottes Ziele. Das Beste aus zwei Welten zusammenbekommen. Und als hätte Jesus geahnt, dass du das jetzt denkst, gibt er uns gleich ein zweites Bild ab Vers 24. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So das Bild von einem Sklaven, der sich entscheiden muss, wem er dient. Du kannst nicht Gott dienen und deinem Geld und deinem Besitz. Gott hat den Anspruch, allein Gott zu sein. Und Gott lässt sich nicht teilen. Weißt du, was passiert, wenn du versuchst, möglichst hingegeben für Gott zu leben und für deinen persönlichen Lebenstraum? Gott rückt automatisch immer mehr in den Hintergrund. Lass mich persönlich sagen, ich habe einige Zeit meiner Teenagerjahre versucht, so zu leben. Christ zu sein und gleichzeitig möglichst viel von dem mitnehmen, was ich wollte oder andere toll fanden. Mit dem Ergebnis, dass der Großteil dieser Zeit verschwendet ist. So niemand, Vers 24, kann zwei Herren dienen. Gott lässt sich nicht teilen. Jesus sagt das so zugespitzt, weil er weiß, dass es immer Dinge gibt, die attraktiv für uns sind, aber das Potenzial haben, dass Jesus durch sie in den Hintergrund gerät. So damit stellt er uns die Frage, wofür lebst du? Wenn du hingegeben für Jesus leben willst, dann wirst du einige der Dinge, die du gerne tust, die du gerne hast oder die du gerne möchtest, aufgeben müssen. Vielleicht sind es nur ein paar Artikel auf deiner Amazon-Wunschliste. Vielleicht sind es manche Stunden im Fitnessstudio oder vorm Spiegel oder vor YouTube. Vielleicht sind es manche Hobbys, manche Beziehungen, die du hast oder die du dir wünschst. Jetzt, all diese Dinge sind nicht unbedingt schlechte Dinge. Und es sind nicht unbedingt bei jedem die gleichen Dinge, die er oder sie aufzugeben hat. Aber Jesus geht offensichtlich fest davon aus, in deinem Leben und in meinem Leben gibt es immer wieder Wünsche und Beschäftigungen, die von uns abverlangen, dass wir uns ihnen mehr hingeben müssen als Gott. Wir haben fast unbegrenzte Möglichkeiten, uns zu entscheiden, was wir tun, was wir kaufen, worum wir uns kümmern, womit wir uns beschäftigen. Und umso wichtiger es ist, dass du dich öfter ehrlich fragst, ist es möglich, dass ich diese Zeit, dieses Geld, diese Nerven, diese Gedanken, die ich hier hineinstecke, stattdessen besser in mein geistliches Leben, in die Gemeinde Jesu, in meine Beziehung zu Gott, in die Verbreitung des Evangeliums stecke? Das ist die Frage, vor der wir immer wieder stehen. Und sie ist nicht leicht und sie ist nicht immer allgemein zu beantworten. Oft ist es eher die Frage, was ist die langfristige Wirkung davon, wenn ich hier so viel reinstecke? Darum ist Jesus' grundsätzliches Prinzip in diesem ersten Teil. Sorge dich nicht zuerst um das, was du hast, sonst verpasst du, was Gott will. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber wenn ich so lebe, was wird dann aus meiner Zukunft? Was wird dann aus meiner Altersvorsorge? Werde ich dann nicht völlig out sein? Kann ich dann überhaupt noch glücklich werden? Wie soll das bitte schön gehen, sich keine Sorgen zu machen um die Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt? Das beantwortet Jesus im zweiten Teil ab Vers 25 unter der Überschrift: Sorge dich um das, was Gott will, dann bekommst du, was du brauchst. Sorge dich um das, was Gott will, dann bekommst du, was du brauchst. Seid ihr nicht besorgt um euer Leben, was ihr essen und was ihr, seid nicht besorgt um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. So zu leben, nicht andauernd beschäftigt zu sein mit den Dingen unseres Lebens, sich nicht andauernd Sorgen zu machen um die Dinge des Lebens, ist vollkommen sinnlos und unverantwortlich. Es sei denn, dass es etwas Wichtigeres gibt, für das es sich zu leben lohnt, als dieses Leben. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Was meint er damit? Was ist dieses Mehr? Er erklärt das ein bisschen und beantwortet die Frage dann in Vers 33, fast am Ende unseres Textes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist dieses Mehr. Das heißt, Jesus sagt, lass deine größte Sorge sein, dass du nach Gottes Willen lebst, dass du Gott und sein gerechtes, vollkommenes Wesen großartig aussehen lässt. Wenn du Gott deine größte Sorge im Leben sein lässt, kannst du dein Leben Gottes Sorge sein lassen. Das heißt praktisch, wenn du betest, Gott, durch diese Entscheidung soll sichtbar werden, was du mir bedeutest. Durch diese Situation will ich dir ähnlicher werden, egal wie sie ausgeht. In diesem nächsten Jahr, wo so vieles unklar ist, will ich doch, dass andere durch mich mehr über dich erfahren. Dann kannst du Gott vertrauen, dass er dich mit allem versorgt, was du brauchst, um dieses Ziel zu erreichen. Und hier kommt der Beweis in Vers 27 und bis 29. Schaut auf die Vögel, sie haben keine Vorräte, keine Sparanlagen, Gott versorgt sie doch. Schau mal auf die Blumen auf dem Feld, immer bestens gekleidet, ohne all die Süd, wie auch immer das geht. Das heißt, wenn Gott die kleinen Teile seiner Schöpfung versorgt, dann wird er doch wie viel mehr auch die Krone seiner Schöpfung versorgen. Ja, jetzt denkst du, so ein bisschen Vogelfutter und die paar Feldblumen ist nicht so wirklich attraktiv für mich. Es klingt ja fast schon so, als würde Jesus sagen, investiere vor allen Dingen in Gottes unsichtbare Anlagen und dann verlass dich auf seine Sozialhilfe. Nur wir mögen es ja nicht, wenn Gott festlegt, was wir brauchen. Nicht wahr? Vielleicht sagt Gott ja, so viel Geld brauchst du, aber nicht mehr. Vielleicht sagt er sogar, so viele Freunde sind gut für dich, aber andere nicht. Vielleicht sogar noch schlimmer. So wenig Gesundheit, so wenig berufliche Sicherheit ist gerade richtig für dich. Wir wollen aber nicht nur die Grundversorgung, nur weil Gott sagt, genug für dich. Wir wollen nicht Zeiten des Leidens und des Verzichtens, nur weil Gott sagt, das ist der beste Weg für dich. Und deswegen versuchen wir andauernd irgendwie beide Seiten zusammenzubekommen. Und das bedeutet, solange Gott nicht unsere größte Sorge ist, müssen wir uns um ganz viele kleine andere Dinge sorgen. hatte ein Gespräch mit einer jungen Frau, war glücklich verheiratet, hatte 2 Kinder und bekommt dann die Diagnose Brustkrebs. Erzählt mir von all der Angst, die das mit sich gebracht hat, all den Leiden, all die Folgen für ihr Leben. Und dann sagt sie, aber diese intensive Zeit mit Jesus, die ich darin erlebt habe, die möchte ich nicht missen. Sind wir mal ganz ehrlich. Wenn wir halt erstmal drin sind und da durch müssen, wenn wir da nichts mehr dran ändern können oder wenn wir es hinter uns haben, ja, dann bezeugen wir natürlich gerne, dass Gott treu war. Im Nachhinein. Aber Vertrauen bedeutet ja, Gottes Wege gut zu finden, mit Gottes Wegen zufrieden zu sein. Nicht erst im Nachhinein, sondern schon im Voraus. Zu glauben, egal ob Gott meine Pläne bestätigt oder durchkreuzt, ich bin davon überzeugt, er meint es nie schlecht, sondern immer gut als mein liebender Vater. Zu glauben, dass Gottes Regel lautet, wie und womit ich das Leben meiner Kinder fülle, ist immer der beste Weg, mein Ziel für ihr Leben zu erreichen. Oh ja, wir glauben das alle, die meisten von uns, so ganz allgemein, nicht wahr? Wir lieben Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Aber schlag das mal auf. Römer 8, Vers 28. Wir stellen uns unter diesem Vers gerne vor, was wir denken, was das Beste ist, was da rauskommen kann. Wir stellen uns gerne vor, wie Gott das jetzt zu diesem Besten führt. Allerdings ist das Beste hier schon festgelegt, nämlich in Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Wozu? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, das Gute, das Gott im Leben seiner Kinder bewirkt, ist immer Jesus ähnlicher zu werden. In Liebe, in Freude, in Dankbarkeit, aber auch in Geduld, in Barmherzigkeit, in Demut, in Hingabe, in Leidensbereitschaft. So, Jesus will nicht, dass du auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Personen, auf bestimmte Entwicklungen hoffst, durch die Gott etwas verändert in seinem Leben, sondern dass du auf Gott selbst hoffst. Er will, dass du dich weniger darum sorgst, wie Gott dich versorgt, sondern dass Gott es ist, der dich versorgt. Er will, dass du dich weniger darum kümmerst, wie Gott sich wohl zu dir hält und vielmehr, wie du dich zu ihm hältst. So, Jesus will nicht einfach, dass wir gelassener durchs Leben gehen, ohne Sorgen. Er will, dass du in deinen berechtigten und verständlichen Sorgen, die das Leben dir auftischt, ihm vertraust. Es hat mich erinnert an Charles Blondin, war der erste weltbekannte Seiltänzer. Und er wurde berühmt, weil er 1859 den Niagara-Fluss, also kurz vor den Niagara-Fällen, als erster auf einem Drahtseil überquert hat. 50 Meter Höhe, 340 Meter lang. Eine Menge von Zuschauern ist da hingekommen, als er anfing, und er balanciert auf diesem Seil 340 Meter bis auf die andere Seite. Die Leute sind begeistert. Dann balanciert er wieder zurück. dann verbindet er sich die Augen und balanciert wieder rüber. Die Leute sind noch ein bisschen mehr begeistert und er balanciert wieder zurück. Dann nimmt er sich eine Schubkarre und dann balanciert er mit der Schubkarre 340 Meter über dieses Drahtseil und wieder zurück. Die Leute denken, der hat's echt finster drauf. Und schließlich, als er irgendwann nach dem 7. oder 8. Mal wieder zurück ist, schaut er in die Menge und fragt, glaubt ihr, dass ich eine Person auf meinem Rücken mit auf diesem Drahtseil über den Niagara-Fluss tragen kann? Und alle sagen, ja. Zweite Frage, so wer ist bereit? Alle kramen in ihren Brotboxen rum, holen ihre Handys raus, merken, dass es noch keine gibt. Ist ganz peinlich berührt. Und schließlich kommt ein Mann und sagt ja. Und ich stelle mir das vor, der geht dann nochmal in seine geistliche Umnachtung da an diesen Abgrund dran und blickt die 50 Meter in die Tiefe und die 340 Meter da drüben und dann auf die paar Millimeter, Zentimeter Drahtseil vor ihm und denkt, boah, was, wenn da jetzt so eine Windböe kommt und ich da oben auf ihm drauf? Was, wenn das Frühstück heute Morgen zu ausführlich war und das Seil reißt? Soll ja alles schon vorgekommen sein. Nur, wir haben hier absolut keine Sicherheitsmaßnahmen. Dann schauen sich in die Augen er und Blondine. Und Blondine sagt zu ihm, ich weiß, was ich tue. Lass uns gehen. Und heute kannst du ein 160 Jahre altes Foto im Internet anschauen mit Blondine und einem Mann auf dem Rücken, wie er ihn 340 Meter über den Niagara-Fluss balanciert. So, Jesus steht gewissermaßen vor dieser Menge heute und er sieht dir in die Augen und er fragt dich, glaubst du, dass ich allein dich durch dieses Leben tragen kann, völlig ohne Hilfsmittel? Und du sitzt da und schaust in den Abgrund deiner Sorgen hinein und denkst, was da alles passieren kann, was alles so unklar ist. Wenn das alles passiert, was schon anderen passiert ist, wenn das alles nicht passiert, was ich glaube, was ich in den nächsten Jahren für mein Leben brauche, dann habe ich hier nichts, was mich auf diesem schmalen Seil des Lebens hält, als nur Jesus. Und Jesus stellt sich mit diesem Text neben dich und fragt dich, was denkst du? Ich habe dein Leben gemacht. Ich habe die Niagara-Fälle erfunden. Ich bestimme jeden einzelnen Wassertropfen und ich definiere, wann und wo und wie der darunter fällt. Ich befehle jeden Windhauch in diesem Universum und ich brauche nicht mal ein Seil, um dich über diesen Abgrund zu bringen. Ich, Jesus, weiß genau, was passiert. Ich kenne jeden Millimeter in dem Abgrund deiner Sorgen tausende Male besser als du. Und deshalb weiß ich genau, was ich tue. Also vertrau mir und lass uns gehen. Das Gegenteil von Sorgen ist nicht Sorglosigkeit, sondern Glauben. Und deswegen sagt er auch hier in Vers 31 und 32, ihr Kleingläubigen, seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen. Das heißt, das sind Fragen, die Ungläubige sich stellen, die mich nicht kennen. Aber Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Schon mal so eine Situation gehabt, wo dir jemand sagt, ich weiß. Habe ich ziemlich oft mittlerweile mit meinen Kindern. Ich denke, ich bringe ihnen gerade so die grundlegendsten Wahrheiten des Lebens bei. Tür zumachen und so weiter. Und dann kommt dieses, ich weiß. Das implizit bedeutet, Papa, ich bin ja nicht dumm. Manchmal kann es sein, dass wir uns so sehr im Grübeln über unsere Sorgen verlieren, dass es gut, dass es quasi wichtig ist, eine ganz grundlegende theologische Wahrheit vor Augen zu haben, an die wir uns immer wieder erinnern müssen und die jeder von uns gut auswendig lernen sollte. Ich fasse sie hier mal zusammen in 4 Wörtern zum Mitschreiben. Gott ist nicht dumm. Und falls 4 Wörter zu viel sind, in 3. Gott weiß Bescheid. Das ist die Voraussetzung von Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und das alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, dein Sorgen zeigt etwas von deinem Glauben. Wie sehr du dich sorgst, zeigt etwas davon, wie sehr du Gott vertraust. Und deswegen erinnert dich Jesus, sorg dich um das, was Gott will. Dann bekommst du das, was du brauchst. So ist es möglich, dass du ständig dich sorgst um Dinge, die du hast, oder besorgt bist um Dinge, die du nicht hast. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass du dein eigentliches Lebensziel ein Stück weit aus dem Blick verloren hast. Oder auch, dass dein Vertrauen auf deinen Erlöser ins Wanken geraten ist. Jesus weiß, dass es dir so gehen kann. Er versteht das und deswegen spricht er diese Worte direkt in deine Sorgen hinein. Und zwar als derjenige, der selbst durch solche Sorgen durchgegangen ist. Während er hier in diesem Text von der Sorglosigkeit der Vögel erzählt, und der Lilien auf dem Feld, hat er selbst schon eine riesig große Sorge vor Augen. Das Kreuz, das auf ihn wartet. Und während er hier sagt, seid nicht besorgt um den morgigen Tag, der weiß er, dass ihm bald ein Tag bevorsteht, der schrecklicher sein würde als alle Tage davor und alle Tage danach. Und im Anblick dieses Tages betet er, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, Jesus selbst trachtete zuerst nach dem Reich Gottes. Und er selbst legt den Grundstein für dieses Reich, indem er für die Sünden bezahlte, die Menschen wie du und wie ich davon abhalten, in sein Reich zu kommen. Wegen dieses Kreuzes, was er vor Augen hat, während er diese Worte sagt, gilt, dass wenn du ihm dein Leben völlig anvertraust, dass dir dann die Worte gelten, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn du diesem Jesus vertraust, dann kannst du ihm offen deine Sorgen nennen, wie Jesus das uns auch sagt im Vaterunser. Dann kannst du ihm auch dein Vertrauen zeigen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber dann darfst du erleben, wie Gott dich mit allem versorgt, was du für dieses Leben brauchst. Und eines Tages wirst du sehen, welche Schätze dieses Leben für die Ewigkeit hervorgebracht hat. Lass mich noch ein paar praktische Punkte zum Schluss sagen. Weil unsere Sorgen so grundlegend mit unserem Glauben zu tun hat, als Antwort auf die Frage, wie sorge ich mich um das, was Gott will und nicht um das, was ich will? Es ist schon ein bisschen angeklungen, aber ich will uns nochmal 4 praktische Hinweise mit auf den Weg geben. Wie sorge ich mich um das, was Gott will und nicht um das, was ich will? Nummer eins, sorge dich um deinen Charakter. Frag dich, gibt es Einstellungen, gibt es Gewohnheiten, gibt es Gefühle, in die du Zeit investierst, Mühen, Gedanken, aber in die du eigentlich investieren solltest, sie zu verändern, weil sie noch nicht Gottes Willen entsprechen. Nummer zwei, sorge dich um deine Hingabe. Hat deine Zeit mit Jesus, hat deine Zeit für die Gemeinde Priorität in deinem Tagesplan? Oder kann es sein, dass du dich mehr darum sorgen solltest? Zeit mit ihm zu verbringen, von ihm verändert zu werden, als alle möglichen Dinge zu schaffen und zu erleben und zu wissen und kennenzulernen. Nummer drei, sorge dich um deine Freigebigkeit. Zeig deinen Umgang mit dem, was du hast. Zeig deinen Umgang vor allen Dingen mit deinem Geld, dass Jesus dein größter Schatz ist und du zuerst in sein Reich investierst als in dein eigenes. Nummer vier, sorge dich um andere Menschen. Zeit, die du mit Menschen verbringst und das Leben von anderen Menschen investierst, weil du den Wunsch hast, dass sie zu Jesus finden oder Jesus ähnlicher werden, ist Zeit, die du unmittelbar investierst in die Ewigkeit, wo sie nicht zerfressen werden kann. So, das Leben mit Jesus ist in gewisser Weise wie der Weg zurück in unsere himmlische Heimat. Und in verschiedenen Lebensetappen und Situationen sind wir immer wieder in der Versuchung, uns mehr auf den Weg dieses Lebens zu konzentrieren als auf das Ziel dieses Lebens. Aber anders als Clemens Forell gehen wir diesen Weg nicht alleine. Und anders als er sind wir nicht abhängig davon, wie weit unsere Füße uns tragen. Jesus geht mit uns auf diesem Weg, den er uns selbst eröffnet hat. Und er hält uns auf diesem Weg, indem er uns das Ziel vor Augen hält und daran erinnert, sorge dich nicht um das, was du hast, sonst verpasst du, was Gott will. Und sorge dich um das, was Gott will, dann bekommst du, was du brauchst. Beten wir zusammen. Herr, wir beten, halte uns dieses Ziel vor Augen, zuerst nach deinem Reich zu trachten und nach deiner Gerechtigkeit. Und schenke uns den Glauben und das Vertrauen, dass du uns alles zufallen lassen wirst, was wir brauchen, auf diesem Weg, dich zu verherrlichen. Amen.